Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Am Bus, im Supermarkt in der Schlange, im Wartezimmer beim Arzt. Manchmal müssen wir warten.
Ganz ehrlich,
warten
nervt doch in der Regel. Warten. Aber was haben wir eigentlich dagegen?
Ab 21 ist hier der Podcast mit Utzträger. Wir sprechen heute mit einem Produzenten für Warteschleifen am Telefon darüber, warum die eigentlich immer so nervig sind. Wir sprechen mit jemandem, der das Warten erforscht hat und fragen ihn nach gut genutzter Wartezeit. Und wir hören von einer ganz anderen Art zu warten in Japan. Nadja Schlüter, die ist Journalistin und fand das Phänomen Warten so interessant, dass sie sich für ein Experiment freiwillig in Warteschlangen angestellt hat. In verschiedene Warteschlangen in München. Ich habe sie gefragt, wie sie überhaupt auf das Thema gestoßen ist.
Ich bin, als ich noch in München gewohnt habe, immer mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit am Münchner Bürgerbüro vorbeigekommen, am Ostbahnhof. Und da gab es sehr regelmäßig in der Früh diese sehr, sehr lange, sehr ordentliche Schlange. Die stand dann immer so ums Eck beim Lidl vorbei bis zum Eingang des Bahnhofs. Aha. Weil es damals, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, und so viele Jahre ist das jetzt auch noch nicht her, maximal 2, noch kein Online-Buchungssystem für Termine in diesem Bürgerbüro gab. Also sie mussten sich da immer sehr, sehr lange anstellen. Und ich war natürlich auch selber mal Teil dieser Schlange, weil ich ja auch mal aufs Bürgerbüro musste und dachte einfach, was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn sie in so einer Schlange stehen, und warum stellen die sich eigentlich in eine Schlange und nicht in einen Pulk zum Beispiel?
Also meinst du als Mob, als Wolke da irgendwie hineindrängen?
Ja, es gibt ja, also ist ja auch in anderen Ländern ist es ja anders. Da wird ja nicht so gern Schlange gestanden. Das ist ja nicht überall gleich.
Mhm. Und dann hast du dich auf die Suche gemacht und hast sozusagen experimentiert, wenn man so will. In welche Warteschlangen hast du dich begeben und was hast du da beobachtet?
Ich war in 2 Schlangen vor allem. Zum einen eben in dieser Bürgerbüroschlange. Und zum anderen habe ich mich bei der Münchner Tafel mit angestellt, also dort, wo bedürftige Menschen eben Essen bekommen, das gespendet wurde. Und im Bürgerbüro ist, also oder am Bürgerbüro dieser Schlange war es so, dass es war eben sehr früh, so grauer Morgen, und da war jeder so für sich. Also manche haben gefrühstückt in der Schlange, so, und viele haben in ihr Handy gestarrt, aber es hat niemand so ansonsten miteinander interagiert. Und bei dieser Tafelschlange war das ganz anders, weil die Menschen da sich natürlich auch kennen. Also jeder hat so einen Ausweis mit einer Nummer drauf und die Leute kennen sich da und treffen sich da und haben dann so kleine Grüppchen gebildet und sich irgendwie Fotos auf ihren Telefonen gezeigt und sich unterhalten. Und da sagte auch einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter dort, dass das für viele, die da hinkommen, so eine Art soziales Event sei, dieses Anstehen an der Tafel, weil viele von den Menschen, die da hinkommen, alt sind, alleinerziehend sind, krank sind und oft so ein bisschen einsam zu Hause, und die gehen da gerne hin, um sich auszutauschen.
Hast du denn daraus was Allgemeineres über das Warten in Warteschlangen ableiten können? Also das habe ich jetzt schon verstanden, im Bürgerbüro hatten alle so ihre Issues und haben sich sozusagen mit sich selber sehr beschäftigt.
Ja.
Und bei der Tafel war das anders, da war das was Gemeinsameres.
Genau, es gibt eben einfach verschiedene Arten von Schlangen, was das Umfeld angeht. Also es gibt irgendwie die alltägliche Schlange, wie die am Bürgerbüro, und vielleicht eine etwas existenziellere, wie die an der Tafel.
Mit einem stärkeren verbindenden Element.
Mhm. Genau, die ein bisschen was mehr gemeinsam haben miteinander. Und dann gibt es noch die Schlangen, da habe ich dann aber keiner mehr gestanden davon, aber natürlich in meinem Leben schon in solchen Schlangen gestanden, die halt so die coolen Schlangen sind, die anzeigen, dass es da was gibt, was alle haben wollen. Und das ist so ein bisschen ein Statussymbol, dass man da jetzt steht. Also weiß nicht, die beste Eisdiele der Stadt oder das neue iPhone. Oder der neue Harry Potter Band. Das sind natürlich so Schlangen, die...
Wo man was auf sich halten kann, wenn man drin steht, weil man dann sozusagen automatisch aufgewertet wird.
Genau, weil dann sieht man, da gibt es was Tolles. Das ist anscheinend begehrt, da will ich auch hin. Plus für die, die in der Schlange stehen, ist das auch ein bisschen so ein Statussymbol. Hier gehe ich hin. Hier sieht man mich vor diesem Club oder an diesem Laden.
In den USA hat das Warten nochmal eine ganz andere Dimension. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Ja, da ist es eben so, dass dieses Anstehen in der coolen Schlange oder das Warten generell bei irgendwas, auf irgendwas, was man toll findet, noch viel mehr so ein Statussymbol ist, hatte ich das Gefühl. Also so das Warten wird da auch noch mehr zum Event. Zum Beispiel beim Brunchen ist das so ein Riesending. Da gehört es irgendwie dazu, dass man dann hingeht und erstmal eigentlich eine Stunde warten muss, bis man einen Tisch kriegt, um dann sein Croissant mit Eiern drauf mit Speck zu essen. Da gibt es dann erstmal für alle Mimosas und Bloody Mary, und nach einer Stunde kriegt man dann Platz. Man kann sich manchmal auch in eine Liste eintragen, dann kriegt man eine WhatsApp-Nachricht, wenn man endlich rein darf.
Aber eigentlich geht das Event dann schon los, wenn man in der Schlange steht oder wenn alle warten, genau. Oder ist das nicht so?
Doch, genau. Oft war das so, dass die Leute dann da so draußen vor dem Café schon saßen und halt ihre Drinks getrunken haben. Halt eben dieser Mimosa oder der Bloody Mary oder so. Das gehörte dazu. Mhm. Das Warten war einfach Teil dieses Brunchens. Und ein Kollege von mir hat auch mal vor ein paar Jahren einen New Yorker interviewt, der sich dafür hat bezahlen lassen, für andere in New York anzustehen für begehrte Dinge. Also damals war es, glaube ich, der Cronut, den alle haben wollten. Und dann hat er sich bei der Bäckerei immer angestellt und sich dafür bezahlen lassen, den Leuten den Cronut mitzubringen.
Wow, also eine ganz spezielle Dienstleistung.
Ja, genau. Aber wie gesagt, es kommt so wahnsinnig stark auf den Kontext an, weil so dieses existenzielle Warten eben, also weiß ich nicht, als bei der Krise in Griechenland und die Leute stehen irgendwie vor der Apotheke an, das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Also es hat einfach so wahnsinnig verschiedene Ausprägungen, auf was man wartet und wie es einem dabei geht.
Nadja Schlüter über unterschiedliches Warten in unterschiedlichen Warteschlangen und Ländern. Gleich, da schauen wir hier mal nach Japan. Da wird auch auf eine sehr spezielle Art und Weise in Schlangen gewartet.
Deutschlandfunk Nova.
Warten? Das ist unser Thema heute. Mein Kollege Dominik Evers aus der Ab21-Redaktion, der hat eine ganz besondere Kultur des Wartens beobachtet. Und zwar bei seinen mehrfachen Besuchen in Japan. Dreimal war er dort und er hat gesagt, in Japan wird einfach mit großer Ruhe und Gelassenheit und im großen Stil Schlange gestanden. Ich habe ihn gefragt, wo er das beobachtet hat.
Eigentlich fast überall. Also zum Beispiel bei öffentlichen Verkehrsmitteln, in der U-Bahn, in der S-Bahn ist ganz klar geregelt, wo man Schlangen zu stehen hat. Dann lieben es die Japanerinnen und Japanern vor, Restaurants Schlange zu stehen. Also wenn man abends in Tokio essen gehen will, dann findet man in den Ausgevierteln eigentlich überall vor fast jedem Restaurant eine lange Schlange. Und es scheint auch fast so zu sein, dass die Japaner sehr gerne in der Schlange stehen. So lange Schlangen wie in Japan habe ich jetzt hier in Europa zum Beispiel da noch nicht festgestellt.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als müsste man fast Angst haben in Japan, dass irgendwas schief läuft oder irgendwas nicht gut ist, wenn da keine Schlange ist.
Genau. Also ich nehme das auch immer so wahr, dass Schlange stehen gar nicht stört. Es ist einfach wahnsinnig gut organisiert. Also das heißt zum Beispiel U-Bahn, auf dem Bahnsteig ist ganz, ganz klar markiert, wo man Schlange zu stehen hat. Also es ist ganz klar markiert, wo werden sich die Türen öffnen und man weiß vorher auch schon, wo muss man die Schlange bilden. Und es ist wirklich so, dass sich in Reih und Glied aufgestellt wird. Da steht nicht einer mal, weiß ich nicht, einen halben Meter weiter links oder rechts, sondern schön hintereinander und dann wird ganz geordnet eingestiegen. Wenn man das nicht macht, dann wird man auch ein bisschen komisch angeguckt. Also es ist so, dass man das ja auch erstmal verstehen muss, ne? Also als ich zum ersten Mal in Japan war, U-Bahn fahren kann einen leicht auch überfordern. Es ist alles viel, viel, viel voller als bei uns. Also dagegen ist jetzt zum Beispiel die Berliner S-Bahn ein Entspannungs-Wellness-Kurs, weil da einfach lange nicht so viel los ist wie in Tokio. Und ich glaube, es kann nur so funktionieren, ne? Also es sind so viele Menschen immer unterwegs und wenn das nicht ein bisschen geordneter laufen würde, auch bei dem Schlange stehen, dann würden alle völlig durchdrehen. So klar geordnet, alle bleiben ruhig, wissen, wo sie stehen müssen, steigen langsam ein und alles ist entspannt.
Also Schlange stehen ist einfach auch ein Qualitätsmerkmal.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass grundsätzlich das Interesse in Japan höher zu sein scheint für irgendetwas Neues, wenn man weiß, da wird Schlange gestanden. Also das heißt, es öffnet irgendein neuer Laden, alle stehen Schlange und alle denken sich, okay, da wird Schlange gestanden. Muss ja irgendwie gut sein.
Kennt man ein bisschen auch von Berliner Clubs. Wenn die aufmachen, sind die noch total leer. Die Türsteher lassen keinen rein, bis die Schlange lang genug ist, damit alle sehen, okay, hier kracht es heute noch. Aber in Japan eine Kulturtechnik, die man auch in der Gastro findet, das ist ja hier nicht so.
Genau, gut, es gibt auch vielleicht hier mal die eine oder andere Ausnahme. Irgendein Hipsterladen macht auf und dann stehen irgendwie auch mal 20 Leute Schlange. Aber der Deutsche reserviert ja gerne vorher und da ist es klar, das ist in Japan ja auch nicht der Fall. Man stellt sich dann halt einfach in die Schlange, rechnet auch damit, dass es 1 bis 2 Stunden dauern kann, bis man rankommt.
Ach, so lange
ja,
doch.
Ist jetzt nicht überall so, aber ich habe durchaus auch mal in der Bar 1,5 Stunden gewartet, bis ich einen Platz bekommen habe und alle anderen mit mir herum auch und das war auch völlig in Ordnung.
Und steht und schweigt man da oder ist das auch ein Ort, wo was passiert?
Also wenn Menschen natürlich da zusammen hingehen, dann reden sie durchaus auch miteinander, aber wenn man alleine Schlange steht, dann ist eigentlich mittlerweile der Fall, man guckt aufs Smartphone.
Und nach den Erlebnissen, die du jetzt hattest, wo stehst du lieber in der Schlange? In Deutschland oder in Japan?
Die Antwort kannst du dir denken, oder?
Nee.
Nicht? Nein, in Japan. Also es ist halt einfach wesentlich geordneter. Und wenn alle entspannt sind und nicht irgendwie kurz vorm Durchdrehen sind und sich darüber aufregen, dass die Bahn mal wieder nicht kommt, sondern alle ganz entspannt in der Schlange stehen, finde ich das persönlich schon angenehmer.
Dominik Evers aus der Ab21-Redaktion hat in Japan beobachtet, dass in einer ganz anderen Art und Weise Schlange gestanden wird. Dort kann man übrigens auch professionelle Schlangesteher für sich mieten, also jemand, der sich anstelle von einem selbst da irgendwie in diese Schlange stellt. Tage, Stunden, Wochen. Die Anlässe, wir haben es gehört, sind so unterschiedlich wie zahlreich.
Deutschlandfunk Nova.
Wo habt ihr das letzte Mal gewartet? Und war das irgendwie gut zu warten? Ich würde mal so tippen, wahrscheinlich eher nicht. Warten hat bei uns generell eher einen schlechteren Ruf. Wahrscheinlich, weil es sich nach Zeitverschwendung anfühlt. Andreas Göttlich, der beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Warten. Er ist Soziologe an der Uni Konstanz und ich habe ihn gefragt, was Warten denn jetzt per Definition überhaupt ist. Klingt ja auf jeden Fall nach, naja, so einer zielgerichteten Abhängigkeit.
Ich würde vielleicht Warten unterscheiden vom Wirken. Also wenn man sozusagen zwei Arten von Zukunftsausrichtung, Zukunftsorientierung unterscheidet. Also das eine ist, wenn ich auf ein Ziel hin wirken kann, also sozusagen selbsttätig das Ziel herbeiführen kann, und davon könnte man dann das Warten absetzen, wenn ich auf ein Ziel warte, das ich nicht selbst herbeiführen kann. Und dann habe ich genau auch diese Ohnmachtssituation mit einer Definition, die Sie erwähnt haben, ja.
Okay. Wenn man sich Kinder anguckt, dann hat man den Eindruck, die können nicht ganz so gut warten. Und da liegt nahe, dass wir Warten erst erlernen. Ist das so? Und wie und wann erlernen wir denn Warten?
Das ist definitiv so. Also das ist ja nicht nur eine Alltagserfahrung, die wir alle machen, sondern das ist auch wissenschaftlich offenkundig erwiesen. Also es gibt auch viele Untersuchungen oder man hat Laborexperimente gemacht mit Kindern und hat deren Wartefähigkeit sozusagen wissenschaftlich untersucht. Also das ist auf jeden Fall so. Wann man das lernt, ich würde mal sagen, vermutlich hört das nie auf. Geduld sozusagen muss man immer lernen. Aber vermutlich lernen das Kinder irgendwo so im Vorschulalter, fängt das an, denke ich. Und dann natürlich, je älter sie werden. Aber wie gesagt, ich denke, der Prozess an sich hört nie auf. Aber so ein gewisses Level von Geduld sollte man vielleicht erreicht haben, wenn man in die Schule kommt.
Sie haben die Experimente angesprochen. Da gibt es ja dieses, ich glaube, Marshmallow-Experiment. Dem Kind wird gesagt, du kannst jetzt einen Marshmallow haben oder du wartest und dann bekommst du zwei. Und dann wird untersucht, welche Kinder welchen Alters sich wie entscheiden.
Genau, das ist so eins der ganz klassischen Experimente, was von einem Psychologen namens Walter Michel, der hat das gemacht in den USA mit Kindern dort. Und diese Experimente sind auch oft kopiert worden. Das ist ein sehr berühmtes Experiment, genau.
Und hat sich da irgendwie auch gezeigt, dass Warten interkulturell, also zwischen den unterschiedlichen Nationen, Kontinenten, da irgendwie anders definiert, gewertet und praktiziert wird?
Es gibt zum Beispiel hier in Deutschland eine Kollegin, eine Psychologin, die in Osnabrück arbeitet, die hat das mal verglichen zwischen Schulkindern in Deutschland oder Vorschulkindern in Deutschland und in Kamerun. Und die hat herausgekriegt, dass die Kinder in Kamerun signifikant besser warten konnten als die in Deutschland. Also die hat genau so einen interkulturellen Unterschied feststellen können, das ist richtig.
Und das heißt, die sind dann einfach geduldiger, genügsamer?
Die sind geduldiger und da gibt es verschiedene Erklärungsansätze, warum das so ist. Ein Erklärungsansatz, der mir als Soziologe besonders einleuchtet, ist, dass die Kinder dort nach anderen sozialen Werten sozusagen erzogen werden. Das heißt, dass die ein bisschen mehr lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten des Kollektivs zurückzustellen. Also, dass sie noch stärker in familiäre Traditionen oder Strukturen hinein erzogen werden und dort deswegen ein Stück weit das Warten auch, das heißt, ihre eigenen Wünsche besser zurückstellen können.
Wenn man jetzt Warten mal so ganz grob als Thema anpackt, dann kommt man schnell irgendwie auf die Idee, dass Warten eigentlich eine sehr negative Sache ist oder zumindest bei uns sehr negativ wahrgenommen wird. Also man wird ja schon nervös in der Regel oder man kriegt das mit, dass andere das werden, wenn jetzt das Internet langsam ist und dann kommt der Bus nicht. Und also solche Sachen, das regt ja im Grunde genommen schnell Leute auf. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?
Also zum einen die ganz allgemeine Erklärung wäre die, die wir schon am Anfang angesprochen hatten mit den Kindern. Also Geduld ist wohl eine Tugend, die wir tatsächlich ja nicht in die Wiege gelegt bekommen. Also wir müssen das erlernen, also sozusagen dieses aushalten können von der Zeit, die wir eben auf etwas warten. Das heißt, wir haben ja einen Wunsch in uns und müssen den sozusagen so lange aushalten oder den Entschluss, den wir in uns gefasst haben, den müssen wir so lange aushalten können, bis das Ereignis dann eintritt und wir können dazu nichts tun. Das ist sicherlich eine allgemeine Komponente daran, dass wir schlecht warten können oder dass das Warten für uns eine negative Bedeutung hat. Der zweite Punkt, das ist ja ein bisschen spezifischer, wenn wir jetzt sozusagen über unsere eigene Kultur sprechen, also über das, was wir so als westlich industrialisierte moderne Kultur bezeichnen, da kann man einen Erklärungsansatz finden und sagen, dass es spezifische moderne Werte gibt, mit denen sich das Warten schlecht verträgt. Das eine ist die effiziente Nutzung von Ressourcen. Also sprich in dem Fall Zeit. Warten ist immer sozusagen eine schlecht genutzte Zeit. In dem Sinne, dass man immer das Gefühl hat, es könnte irgendwie schneller gehen. Also man hat immer das Gefühl, Warten ist eigentlich eine tote Zeit, ist eine ungenutzte Zeit. Und das ist gerade uns modernen Menschen besonders unangenehm. Und der zweite Punkt, das auch etwas mit der Moderne zu tun hat, ist, dass wir im Zuge der Individualisierung es gewohnt sind, eben ein autonomes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Also das ist zumindest ein Wert, den wir verfolgen und der ja auch an uns sozusagen als Forderung herangetragen wird. Und beim Warten sind wir per Definition ein Stück weit ohnmächtig, weil wir das, worauf wir warten, wir nicht selbst herbeiführen können. Das heißt, Warten ist meine Ohnmachtserfahrung und insofern diesem selbstbestimmten, autonomen Leben, was wir als moderne Menschen verfolgen, läuft dem zuwider.
Sie haben sich ja für Ihre Forschung ganz gezielt auch Warteräume angeschaut. Da wäre jetzt meine Frage, klar, ich kenne die jetzt noch vom Arzt und dann gibt es so angedeutete Warteräume auf Flughäfen, Busbahnhöfe und so, aber mein Eindruck ist, die werden eigentlich immer weniger und kleiner und werden ergänzt oder aufgefressen von Shoppingmöglichkeiten und anderen, also so Aktivitätsräumen anstatt Warteräumen. Was ist da Ihre Beobachtung und wie sieht eigentlich ein idealer Warteraum aus?
Die Beobachtung würde ich teilen, oder man könnte vielleicht auch so sagen, dass die Warteräume immer mehr solche Konsummöglichkeiten mit integrieren. Also Sie haben jetzt den Flughafen angesprochen, wo man ja schon eigentlich die Warteräume auch immer irgendwie integriert mit irgendwelchen Möglichkeiten zu konsumieren, also ob das Cafés sind oder Büchershops oder irgendwelche Duty-Free-Läden und so weiter. Also diese, sag ich mal, Kommerzialisierung von Warteräumen, das ist sicherlich etwas, was wir in vielen Bereichen haben. Und auch der Supermarkt ist ja im Grunde auch so eine kommerzialisierte Wartezone, insofern als sie, wenn sie an der Kasse stehen, ja auch nochmal sozusagen Konsummöglichkeiten gegeben werden, also noch so den Kaugummi, den sie noch als letztes einkaufen können oder die Zigaretten und so weiter. Also da versucht man ja speziell diese Zeit des Wartens nochmal irgendwie zu nutzen, indem man den Leuten nochmal was anbietet, dass sie nochmal irgendwas konsumieren könnten. Wie der ideale Warteraum aussieht, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, auch im Sinne von, dass es da wohl auch interkulturell verschiedene Wahrnehmungen gibt, was das ein angenehmer Warteraum wäre. Wenn wir in unserem Kulturkreis zum Beispiel sich Wartezimmer beim Arzt anschauen, so ist das oftmals ein Wartearrangement, wo die Leute eben mit dem Rücken zur Wand sitzen und alle sozusagen in die Mitte des Raumes schauen und dort treffen sich dann die Blicke. Und das ist so eine Wartesituation, die eigentlich so von gegenseitiger Kontrolle oder zumindest von potenzieller gegenseitiger Kontrolle geprägt. Das heißt, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man muss den Blicken des anderen ausweichen, darf die andere Person nicht genau anschauen. Und das ist eigentlich so ein bisschen eine stressige Wartesituation. Ich habe das in anderen Kulturen schon erlebt, dass das anders gelöst wird. Also man stellt dann eben die Stühle oder Sessel nicht gegenüber auf, sondern zum Beispiel hintereinander oder löst das vielleicht ein bisschen separés auf, dass die Leute beim Warten eben sich nicht den Blicken anderer Menschen ausgesetzt sehen. Und auch nicht ständig darauf achten müssen, dass sie nicht andere Leute beobachten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man, glaube ich, Verbesserungsmöglichkeiten zumindest hätte.
Und eine Beobachtung von mir selber, ich werde bei Warteschleifen am Telefon, werde ich irgendwie grundsätzlich aggressiv. Also ich brauche nur 1,5 Minuten die Stimme sagen, der nächste Berater ist für Sie gleich da. Ich habe das Gefühl, ich möchte das Handy schon aus dem Fenster werfen. Gibt es für das anonyme Warten am Telefon, hat das irgendwie noch einen Grund, dass ich da so eine gesteigerte Aggression bei mir selber feststelle?
Also zum einen mag es eben mit dieser Anonymität was zu tun haben, dass man eben nicht mit einer anderen Person am Telefon verbunden ist, sondern denkt, man hat irgendwie einen Computer oder irgendwie eben eine Maschine sozusagen als Gegenüber. Wenn man jetzt sozusagen eine menschliche Stimme am anderen Ende hätte oder auf eine Person, die auch reagiert, dann würde man sich auch vielleicht in seinem moralischen Empfinden ein bisschen mehr sozusagen selbst zurücknehmen, als man sich gegenüber einer Maschine tut. Das wäre vielleicht ein Grund dafür, dass man eben einer solchen anonymen Instanz gegenüber ein bisschen aggressiver reagiert oder sich da eben in seiner Aggression weniger zurücknimmt, sagen wir es so.
Vielleicht ist es auch, wenn wir über Warten und Wirken gesprochen haben, ja auch so, dass man tatsächlich auch das Gefühl hat, man ist in so einer Automation gefangen und man hat wirklich überhaupt gar keine Handhabe mehr. Und die Stimme kommt für Leute, die nach einer Minute da drin hängen oder noch nach 20, ist es immer dieselbe Stimme, die sagt, Sie sind gleich dran.
Das ist zum einen so was Iteratives, also man hat dann auch manchmal das Gefühl, dass ich bin wahrscheinlich gar nicht wirklich der Nächste, das wird mir nur gesagt. Das ist sozusagen dieses Verdachtsmoment, dass ich in Wirklichkeit eben da eigentlich hingehalten werde. Das ist natürlich bei der Telefonwarteschleife besonders groß. Was ja der Unterschied ist, zum Beispiel, wenn ich irgendwo in der Warteschlange stehe, sei es am Bankschalter irgendwo, da kann ich sehr gut kontrollieren, ob ich auch wirklich in der Reihenfolge, wie sozusagen ich gekommen bin, auch abgearbeitet wird. Mhm. Das kann ich bei der Telefonwarteschleife nicht kontrollieren, weil da habe ich keinen Vergleichsmoment.
Und für alle Leute, die nervös werden, wenn sie das nächste Mal in der Schlange stehen oder sonst wo warten. Was würden Sie sagen, was ist das positive Potenzial des Wartens?
Es gibt eine schöne Anekdote. Der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch, der hat mal so in einer Kabarettnummer davon erzählt, dass er seine Armbanduhr immer 4 Minuten vorstelle, sodass wenn er irgendwie auf einen Termin muss oder zum Bahnhof muss, auf den Zug oder so weiter, 4 Minuten zu früh kommt. Und diese 4 Minuten hat er sozusagen als eine Pause empfunden, subjektiv, die sozusagen der Alltagshektik abbringt. Also diese 4 Minuten, in denen er nichts zu tun braucht, das ist sozusagen ein Moment, das ist ein Refugium, in dem man sich zurückziehen kann, ein bisschen entspannen kann. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, die man im Alltag auch hat, wenn man eben irgendwo mal warten muss, dass man zumindest den Versuch macht, dieses Warten, dieses auferlegte, erzwungene Warten, vielleicht zu einer freiwilligen Pause umzudeuten. Das kann vielleicht manchmal funktionieren.
Also Leute, los, umdeuten. Andreas Göttlich war das, Soziologe an der Uni Konstanz, über das Warten.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist wohl die nervigste Form des Wartens. Also ich persönlich finde das auf jeden Fall, wenn wir in der Warteschleife am Telefon festhängen. 10 Minuten Vivaldi und die 4 Jahreszeiten in Dauerschleife. Dagegen ist wahrscheinlich der ZDF-Fernsehgarten noch erstaunlich erträglich. Und es gibt ja auch 2 unterschiedliche Modelle dieser Warteschleife. Einmal bekannte Songs eben in Dauerschleife zu packen, Vivaldi zum Beispiel. Oder es gibt ja auch Unternehmen, die lassen sich ihren eigenen Song komponieren. So wie zum Beispiel die längst pleite gegangene Fluggesellschaft Air Berlin das gemacht hat. Ich sag mal, anschnallen bitte. Das ist schon harter Tobak. Wir haben mit Carsten Usinger gesprochen. Er ist Inhaber von Corporate Music und er macht unter anderem Musik für Warteschleifen. Und wir haben ihn gefragt, was er von diesem, naja, sagen wir mal, schwierigen Warteschleifensong von Air Berlin hält.
Ist an sich erstmal super gemacht. Ja, hat einen Claim, hat ein Signet, Air Berlin und so, alles richtig. Der Punkt ist nur, ich behaupte mal, wer Schlager, Popschlager mag, der findet das auch heute noch super. Und wer Schlager nicht so gerne mag, der hat damit ein Problem. Das ist eben der Grund, warum viele Unternehmen ganz einfache Fahrstuhlmusik nehmen, weil es eben nicht polarisiert, weil es niemanden stört. Das ist ein großer Nachteil, ist gleichzeitig ein großer Vorteil.
Das heißt also, die Fahrstuhlmusik wird uns in Warteschleifen wohl auch noch erhalten bleiben?
Das hat sich in den letzten 20 Jahren kaum etwas geändert. Die meisten Unternehmen machen gar nichts in diesem Bereich, obwohl es zum Thema Service letztendlich nicht viel Wichtigeres gibt. Aber die meisten Unternehmen denken gar nicht dran oder nehmen einfach Fahrstuhlmusik. Eine einfache, seriöse Stimme, fertig. Trends gibt es hier in dem Bereich nicht.
Und woran liegt das? Weil eine eigene Warteschleife zu teuer ist?
Ja, die Unternehmen geben unheimlich viel Geld aus für Werbematerialien, für andere Marketingmaßnahmen, aber wenn es ums Telefon geht, ist es einfach sehr unterschätzt. Dabei ist es heute auch noch die Hauptart von Kunden, Kontakt mit Unternehmen aufzunehmen. Also 70% aller Kunden nehmen auch heute noch über das Telefon Kontakt auf mit Unternehmen. Und deswegen wäre es eigentlich wichtig, teuer, ja, für Großunternehmen. Es kommt aber auch hier drauf an, wie man als Dienstleister wählt. Man kann natürlich 50.000 Euro ausgeben, man kann aber auch schon für 2.000, 3.000 Euro eine eigene Musik bekommen, je nachdem, wen man bucht.
Und warum, nochmal gefragt, ist denn die eigene Warteschleife noch für ein Unternehmen wichtig?
Die Warteschleife repräsentiert das Unternehmen. Heute machen wir alles online. Jedes Unternehmen ist austauschbar. Wenn du dir überlegst, egal ob es ein Steuerberater ist oder ob es ein mittelständisches Unternehmen ist, die haben ein Image, das bauen sie sich auf über eine Website, über einen Claim, über Schilder. Und dann ruft man an und sagt, hey, spannendes Unternehmen, jetzt rufe ich da mal an. Und dann kommt... Das machen sich viele Unternehmen nicht klar, dass sie eben mit einer einfachen Ansage, kleinem Geld hier für eine große Professionalität sorgen können. Das ist schade, aber Realität.
Und wie läuft das ab? Wie kommen Unternehmen auf Sie als Komponisten zu und was wollen die dann genau?
Der durchschnittliche Kunde kommt bei mir auf Empfehlung vom Telefonfachhandel und möchte einfach irgendwie was am Telefon haben. Wir brauchen was in der Warteschleife und dann gehen wir ins Gespräch. Und dann kommen wir schnell auf die Idee, dass die Kunden mit Warteschleife meistens eher eine Begrüßung meinen oder auch eine Besetztansage. Und dann wird daraus in der Regel ein kleines Paket. Eine Begrüßungsansage, dann eine Warteschleife beim Verbinden oder beim Warten plus noch ein Anrufbeantworter, wo dann die Geschäftszeiten angesagt werden. Darunter wird meistens eine GEMA-freie Musik gelegt. Und da kommen wir zum zweiten Grund, warum die Kunden bei uns anrufen. Weil viele Kunden schmeißen GEZ und GEMA in einen Topf und sagen, da wollen wir kein Geld für ausgeben. Weil wer eben Musik in die Warteschleife sich packt, die im Radio läuft oder die veröffentlicht wurde, der muss GEMA bezahlen. Kostet so roundabout 200 Euro im Jahr. Und da sagen die Kunden, nö, das machen wir nicht. Da geben wir lieber ein paar hundert Euro einmalig aus und müssen dann nie wieder was bezahlen. Und das ist der zweite große Antrieb.
Carsten Usinger macht unter anderem für Unternehmen Warteschleifen. Das Interview mit ihm haben wir bereits vor einiger Zeit aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova.
Und das war's mit dem Ab21 Podcast für dieses Mal. Die nächste Ausgabe kommt schon morgen. Müsst ihr nur, ihr wisst schon, warten.
Ab 21.
Das letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Geilenkirchen. Der Bürgermeister von Geilenkirchen, Georg Schmitz, hat sich zu seinem Faible für erotische Fotos auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt. Wir sind halt Menschen und auch Männer, sagte Schmitz der deutschen Presseagentur. Zuvor hatte ihn die Bild-Zeitung damit konfrontiert, dass er zahlreichen Accounts mit Fotos halbnackter Frauen auf Instagram gefolgt war. Mir war nicht bewusst, dass jeder, der bei Instagram ist, sehen kann, was man sich so anschaut, hatte der 69-Jährige der Zeitung gesagt. Die Erotik-Accounts hat der parteilose Lokalpolitiker mittlerweile nicht mehr abonniert. Er sagte der Bild, ich werde mir bestimmt auch in Zukunft die ein oder andere Seite angucken. Und es ist verwunderlich, dass es Menschen gibt, die einem unverheirateten Mann dies nicht gönnen. Er freue sich nun über die vielen bestärkenden Kommentare zu seinen ehrlichen Aussagen. Schorsch, mach weiter so, habe man ihm auf Facebook geschrieben, sagte Schmitz der dpa.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.